möchte einen etwas längeren Text vorlesen aus dem Philipperbrief. Philipper Kapitel 3, Abvers 11. Paulus schreibt an die Gemeinde in Philippi: Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall abbringen lassen. Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel erwarten wir unseren auch einen Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Amen. Starke Worte, und ich finde es gut, das mal so zu hören. Das ist eigentlich ein ganzer Brief, das war jetzt ein Teil aus einem Kapitel, aber auch mal so einen Brief mal laut zu lesen, mal zu hören, was macht das mit mir, worauf springe ich an und was schiebe ich eher beiseite. Da ist die Rede von einem Wettlauf. Peter hat erzählt, beim Judo, 4. Platz hat er gemacht. Und hier ist auch die Rede von so einem Wettkampf. Ein Wettlauf, eine Arena, die Athleten stehen in den Startlöchern, sie wollen loslaufen. Und ich frage es jetzt, worauf kommt es drauf an? Was ist wichtig, wenn man so einen Lauf vor sich hat? Worauf muss ich fokussiert sein? Was sollte ich vielleicht gerade beiseite schieben? Was geht in meinem Kopf vor? Wie muss ich mich verhalten, um ans Ziel zu kommen? Um als Erster ans Ziel zu kommen. Und da gibt es 3 Fehler, die man so machen kann bei so einem Wettlauf, die nicht besonders hilfreich sind. Und das Erste, was auch gefährlich ist, ist das hier. Das ist Zurückblicken. Also wenn du unterwegs bist, du startest, gibst alles, was du hast, rennst los und guckst dann nach hinten, dann kann das ganz schön ins Auge gehen. Und Paulus warnt davor, wenn du einen Wettlauf gewinnen willst, nach hinten zu schauen. Paulus lässt zurück, was hinter ihm liegt. Und ich habe mich gefragt, was liegt denn hinter diesem Typen, dem Apostel Paulus? Was würde er sehen, wenn er zurückschaut? Er würde einen Menschen sehen, der unheimlich viel über das Alte Testament geforscht und gelernt hat. Darauf könnten wir noch eigentlich stolz sein. Er würde einen Menschen sehen, der Wunder vollbracht hat im Namen von Jesus Christus, der ziemlich gut reden kann, der Menschen berührt und Menschen entscheiden für Jesus Christus. All das würde er sehen, gute Sachen, wenn er zurückblickt. Er würde aber auch sehen, dass er Christen verfolgt hat. Bevor Jesus ihm begegnet ist, hat Paulus Christen verfolgt, er war bei Steinigung dabei. Er hat Christen gefangen genommen, er hatte richtig, richtig viel Motivation gehabt, Christen zu erwischen, sie gefangen wegzuführen. Was siehst du, wenn du zurückblickst? Gute Sachen, vielleicht Dinge, auf denen du stolz bist, wo du sagst, hey, die will ich mir schön präsent haben. Die bedeuten mir etwas und sie machen mich bedeutend. Wenn ich darauf zurückschaue, sage, ja, das habe ich erreicht. Das bedeutet etwas. Dann bin ich wichtig, wenn ich das habe. Oder vielleicht auch Dinge in deinem Leben, wo du sagst, oh, ich will das loslassen, ich will davon wegkommen. Und ich habe es schon dreimal zu Gott gebracht, aber irgendwie nehme ich es immer wieder mit. Und immer wieder drehe ich mich um und ich erinnere mich, ah ja, Martin, das hast du damals falsch gemacht. Das war eine falsche Entscheidung und das hängt dir immer noch so ein bisschen nach. Paulus sagt, schau nach vorne. Schau nach vorne auf das, was vor dir liegt. Bild dir nichts drauf ein, auf dem, was du vielleicht erreicht hast, was du als Christ schon alles geleistet hast oder auch das, was du alles versagt und versemmelt hast. Dann hab das Ziel vor Augen, das Ziel im Blick. Ich kann so stark von der Vergangenheit eingenommen sein, dass sie mich gefangen hält, dass sie mich daran hindert, weiterzukommen. Wo nehme ich mein Versagen in den Blick, obwohl mir Gott längst vergeben hat? Obwohl das längst geklärt ist eigentlich zwischen mir und Gott. Und immer wieder schaue ich ängstlich zurück und denke, ah, ist vielleicht doch noch was davon da. Oder das andere, wo klammere ich mich an Erfolgen fest, damit ich nicht an Bedeutung verliere? Wenn ich das aufgebe, wenn ich da nicht mehr drauf schaue, ja, wer bin ich denn dann noch? Ich habe das doch gar nicht nötig, weil Gott meinem Leben Bedeutung gibt. Ich brauche nichts geleistet zu haben, auf das ich mich irgendwie aufbaue, stütze, sage, ah, das ist wichtig, damit ich Bedeutung habe. Nein, Gott gibt mir, Gott gibt deinem Leben Bedeutung. Und du kannst getrost nach vorne schauen, weil du weißt, Gott hat dir vergeben und Gott ist alles, was du brauchst. Darum richte deinen Blick nach vorne und schau nicht zurück. Das Zweite, das ist dann noch ein Schritt extremer. Das ist so, also ich laufe los, ich renne aufs Ziel und dann fange ich wieder an, rückwärts zu gehen. Und ich lasse mich von dem Ziel, was da eigentlich vor mir liegt, abbringen. Und ich weiche ab von dem, was ich eigentlich schon erreicht habe. Paulus sagt, hey, mach das nicht. Wenn du mit Gott gute Schritte gegangen bist, wenn du etwas erkannt hast, eine Wahrheit Gottes über dein Leben, dann weich davon nicht wieder zurück. Gib das nicht ab, sondern wenn du auf dem laufenden guten Weg gegangen bist, dann halte daran fest, klammer dich daran fest und geh diesen Weg weiter. Letzten Sonntag habe ich folgende Dinge gesagt. Ich stelle mich darauf, dass das Grab leer war. Wenn du das gesagt hast, dann weich nicht wieder zurück und komm nicht wieder ins Zweifeln. Ich stelle mich darauf, dass mir meine Schuld vergeben ist und trotzdem wieder festhalten, nein, lass deine Schuld los, Gott hat sie dir genommen. Ich stelle mich darauf, dass ich nicht verloren bin und wenn Ängste kommen, dass ich verloren bin, dass wer weiß, wie die Ewigkeit ausgeht, nein, ich bin ein Kind Gottes, bin ein Kind des Allmächtigen. Ich stelle mich darauf, dass Jesus auferstanden ist, dass der Tod keine Macht mehr über mich hat. Ich stelle mich darauf, dass Gott mich wie Jesus Christus vom Tod auferwecken wird. All das sind Schritte, Wahrheiten, die wir mitnehmen können, die wir uns hinein aufnehmen können und die wir nicht wieder preisgeben sollten. Abbringen lassen von dem, was ich bereits erreicht habe. Das Dritte. Das ist auch eine gute Geschichte. Also, ich starte und der Weg ist gut und dann mache ich sowas. Irgendwie so eine Extra-Runde. Also hier ist der gerade Weg und dann verlasse ich diese Rennbahn, gehe über den Rasen, über Tribünen rüber und hinterm Haus vorher und gehe so meine Extra-Runde und man fragt sich, warum eigentlich. Einige Erfahrungen würde Gott dir gerne ersparen. Bei manches muss man irgendwie durch und Gott macht was Gutes draus, aber ich glaube, es gibt auch Dinge, die würde dir Gott gerne ersparen. Der würde ja sagen, hey, du kannst eigentlich direkt aufs Ziel laufen, aber wir fangen an, so unseren eigenen Weg zu gehen und haben unsere eigene Vorstellung und vergessen mal Gott zu fragen, was er sich so dabei denkt und drehen so eine Abseitsrunde und verlassen das Ziel, den Weg, den direkten Weg zum Ziel. Das Spannende ist ja bei Gott, dass er das irgendwie zulässt. Der Gott, der hier mit dir unterwegs ist und auch hier unterwegs ist mit dir, ist ja das Schöne am Evangelium, dass Gott diese extra Meile mit uns mitgeht. Der ist aber auch hier und sagt so, hey Martin, können wir jetzt wieder weiter? Hast du deine Runde gedreht? Alles klar? Dann lass jetzt mal weiter aufs Ziel zugehen. Gott lässt es zu, aber er wartet auf uns und er sagt, hey, können wir wieder weiter? Ich warte auf dich, lass uns vorangehen. Das kann zum Beispiel so eine zugeschüttete Berufung sein. Vielleicht hat Gott etwas in dein Leben hineingesprochen, wo du sagst, boah, das hat Gott mit mir vor und hier möchte er mich gebrauchen. Hier hat er mir was aufs Herz gelegt, vielleicht eine Menschengruppe, wo sagt, da möchte ich dich für gebrauchen, da sende ich dich hin. Und dann kommt so das Leben dazwischen. Entscheidungen, man wird erwachsen und man muss einen Beruf wählen und vielleicht will man irgendwann eine Wohnung haben und dann kriegt man Kinder und ein Haus, das ist ja auch alles schön, genießt sich auch alles. Aber gibt es vielleicht auch etwas, was Gott in mein Leben hineingesprochen hat, was ich über all dem, was sich da so aufgetürmt hat, vergessen habe? Und sie da heißt, hey, zurück. Wo hat Gott mich in mein Leben hineingesprochen, mein Herz gesprochen, mich berührt und mich so beauftragt, etwas zu bewirken in dieser Welt und das ist irgendwie verschütt gegangen? Dann lass deine Berufung erneuern. Sag Gott, hey, ich will wieder da weitermachen, wo du mich gerufen hast, wo ich gesagt habe, ja, ich möchte mit dir in dieses Leben gehen, ich möchte mich von dir leiten lassen, ich möchte deine Ziele Priorität in meinem Leben machen. Dann kannst du da wieder einsteigen und sagen, okay Gott, ich bin wieder da, lass uns diesen Weg wieder gemeinsam weitergehen. Zurückblicken. Rückwärts laufen. Oder so einen Extraschlenker gehen. All das sind Fehler, die man beim Lauf machen kann, wo man das Ziel so ein bisschen verliert oder aus den Augen verliert, das Ziel verpasst, das Ziel verfehlt. Und Gott möchte uns immer wieder ausrichten auf das, worauf es ankommt. Zurückblicken, rückwärts laufen, abweichen. Drei Fehler, die es schwer machen, aber nicht unmöglich. Was macht es unmöglich, das Ziel zu erreichen, wenn du nicht weißt, wo du eigentlich hin willst? Das ist bei einer Rennbahn ein bisschen leichter als im Leben. Da geht es immer eine Runde und im Leben ist das manchmal ein bisschen schwieriger. Deswegen frage ich dich einfach mal, wo willst du denn hin? Wo willst du hin mit deinem Leben? Wo sollst du denn hingehen? Was ist dein Ziel? Was würdest du so, als wenn du es in einem Satz beschreiben müsstest, sagen, hey, das ist das Ziel meines Lebens? Paulus schreibt im Kapitel 3, Vers 14 von seinem Ziel. Ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Das ist das Ziel von Paulus. Mit aller Kraft dem Ziel entgegen. Nicht umblicken, keine extra Runde laufen, nicht wieder rückwärts gehen, von dem abweichen, was Gott in meinem Leben schon mit mir so durchgemacht und erreicht hat, sondern dem Ziel entgegenjagen, Teilhabe an der himmlischen Welt. Die himmlische Welt, was meint Paulus damit? Was stellst du dir da vor? Himmel, himmlische Welt, was Unsichtbares oder vielleicht einfach etwas, was da oben irgendwie ist und ich bin hier und das ist nicht so zu greifen, nicht so zu fassen. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet eigentlich. Was bedeutet für dich himmlische Welt? Und ist das ein Ziel, dem du nachjagen kannst oder ist das zu nebulös, als dass du sagst, darauf kann ich mich fokussieren? Ich würde sagen, wenn ich es beschreiben muss, was ist himmlische Welt, dann bedeutet das für mich, Gott gegenüberstehen und ihn von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Das ist für mich Himmel. Und in der Bibel stehen so einige Sachen. Manchmal sind die so ein bisschen verrückt und man fragt sich, wie wird das alles sein? Manche Leute kriegen Angst, oh, ich muss im Himmel immer singen und das ist alles so nicht so meins und mal gucken, wie das alles wird und wen werde ich da wieder treffen. Aber wenn ich es darauf runterbreche, dann ist das für mich ein Ziel, was ich erreichen möchte. Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Mit ihm Gemeinschaft haben und das erlebe ich hier auf der Erde nicht. Ich kann Gott nicht anfassen, also ich kann jetzt mal runtergehen. Und passiert nichts, Dina. Dina kann ich anfassen. Ich kann Gott jetzt gerade hier nicht so anfassen. Und ich kann, riecht's gut, Dina auch riechen und Alke kann sie auch schmecken. Und ich kann sie sehen, ich kann sie hören, ich kann sie fühlen, ich kann sie mit meinen Sinnen wahrnehmen. Das kann ich mit Gott nicht. Und es hat ganz viel mit Vertrauen zu tun, diesen unsichtbaren Gott irgendwie nachzufolgen. Und deshalb ist für mich so das Ziel, diesen Gott, dem ich so nah spüre, den von Angesicht zu Angesicht zu sehen. So wie auch die Jünger, die Jesus anfassen konnten, die ihn gehört haben, die gemerkt haben, boah, Gott spricht in diesem Jesus zu mir. Und danach sehne ich mich, weil das doch auch herausfordernd ist, so im Alltag mit Gott unterwegs immer zu, hat Gott jetzt da was gesagt und habe ich das richtig verstanden und war das jetzt was oder nicht? Bleibt doch immer auch eine Herausforderung, mit diesem unsichtbaren Gott, diesen unfassbaren Gott irgendwie zu fassen, zu greifen, zu kriegen. Und deshalb ist das mein Ziel, Gott von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Ihm meine Fragen zu stellen, die mir unbeantwortet bleiben in meinem Leben. Mich von ihm berühren und annehmen zu lassen, hat er gesagt in seinem Wort, aber das so zu fühlen, von Gott in den Arm genommen zu werden. Das ist für mich himmlisches Welt. Das ist für mich ein Ziel, dem ich nachjage. Christen, das ist jetzt auch wieder ein bisschen spannend, ungewöhnlich, Christen sind bereits Himmelsbürger. Davon schreibt Paulus an die Philipper. Ihr seid bereits Himmelsbürger. Also man jagt dem nach, man hat so ein Ziel vor Augen und man versucht es zu greifen und gleichzeitig ist man schon Bürger dieses Himmels, Bürger des Himmelsreichs. Was bedeutet es, ein Himmelsbürger zu sein? Was macht das für dich aus? Was ist das Vorrecht, wenn man sagt, ich bin Jesus unterwegs, ich darf mich Himmelsbürger nennen? Ich würde sagen Folgendes. Christen sind Himmelsbürger und sie sind geliebt von Gott, dem Vater. Sie sind erlöst von der Schuld, die sie erdrückte und die sie nicht loswerden konnte. Christen sind erwählt zu einem Leben mit Jesus Christus in Freiheit. Christen sind keine Einzelkämpfer, sondern sie sind hineingestellt in eine Gemeinschaft der Gläubigen. Und wir reden von Geschwistern, weil uns diese Gläubigen, die mit Jesus unterwegs sind, so nahe stehen. Christen sind berufen, das zu tun, was Gott macht. Verlorene lieben. Menschen, die Gott nicht kennen, die ohne Perspektive, ohne Fokus, ohne diese Himmelsperspektive durchs Leben geht, diese Menschen zu lieben, dazu sind wir als Christen berufen. Sie sind befähigt, durch Gottes Geist diese Welt zu verändern, Gutes zu tun, den Menschen zu dienen und sind befreit von der Macht des Todes, die viele Menschen umtreibt. Christen sind bestimmt für die Ewigkeit. Dieser Bestimmung jagt Paulus nach. Er hält an seiner Berufung fest. Er ist auf Jesus fokussiert und er will den Lauf vollenden. Er will ankommen. Er will sich nicht abbringen lassen, will nicht zurückblicken, will nicht rückwärts gehen, will keine Extrameile gehen, sondern auf den direkten Weg auf Jesus zu, auf Gott fokussiert sein. Er will, dass diese geistlichen Wahrheiten, die hier stehen, er will, dass sie Realität werden in seinem Leben. Dass sein Leben eingeholt wird von dieser Realität, die Gott über ihn ausgesprochen hat. Sich ein möglichst angenehmes Leben aufzubauen in dieser Welt, das hat für Paulus keine Priorität mehr. Als er diesen Brief schreibt, sitzt er im Gefängnis und dieser Brief ist voller Hoffnung, voller Freude, voller Glauben, obwohl er eingesperrt ist, unschuldig, weil er für Jesus Christus eingestanden ist. Und trotzdem ist er diese Hoffnung in ihm. Und das macht es für mich so glaubwürdig, dieses Zeugnis von jemandem, der in dieser Welt gefangen ist und trotzdem so voller Glauben ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, so angenehmes Leben, im Westen Wohlstand aufbauen, immer besser, reicher, schöner, nachhaltiger leben und das alles gut irgendwie hinkriegen, das ist uns doch wichtig. Und dann sehen wir andere Menschen, denen es schlechter geht, wir sagen, wenn die Wos auch so viel Wohlstand hätten, wenn die auch zwei Autos und ein Fahrrad hätten, dann würde es ihnen doch viel besser gehen. Wir meinen, das ist es doch, worauf es ankommt. Und dann sehe ich Paulus und wie er so sein Leben gestaltet und wie er so sein Ziel definiert. Und das scheint weit weg von diesen Dingen zu sein, die mir manchmal so wichtig sind und auf die ich so viel Wert lege, denen ich so viel Bedeutung beimesse und die letztendlich doch so vergänglich sind. Wohlstand ist für unsere westliche Welt der Maßstab von Erfüllung. Für Paulus nicht. Paulus ist bereit, für seinen Glauben zu sterben, weil er weiß, dass Jesus ihn auferwecken wird. Und er sagt, hey, wenn ich gestorben bin, all das, was man sich so aufbauen kann in dieser Welt, das ist dann futsch, das brauche ich da nicht mehr. aber ich werde leben mit Jesus und dann habe ich alles, was ich brauche, weil Gott ist der, der mir Bedeutung zumisst, der meinem Leben Bedeutung gibt. Also muss ich nicht mein Leben füllen mit Dingen, die mir Bedeutung geben sollen. Gott hat alles und auf ihn setze ich meinen Fokus. Das ist das, was ich brauche. Und das andere, ich kann arm sein, ich kann reich sein, schreibt er am Ende des Briefes. Das komme ich mit beidem klar, aber das ist nicht das, was mein Leben bestimmt. All das, was in dieser Welt als Himmelsbürger noch als Stückwerk erlebt, soll verkommen werden. Das, was hier steht, das erleben wir, das wissen wir und trotzdem ist es immer noch durchbrochen, auch von dieser Welt, die doch an so vielen Ecken und Kanten irgendwie nicht das ist, wie es sein sollte. Paulus sehnt sich nach einem Ort, wo alles Leid ein Ende hat, wo das ganze Streiten und Zanken und Sterben und Krankwerden, die ganzen Verletzungen, die wir mit uns rumtragen, wo das alles ein Ende hat. Und das ist ein Ort der ungetrübten Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen. Himmelreich, Ewigkeit, all das, was uns hier so schwer macht auf der Erde, all das loslassen und Gott in den Fokus nehmen. Ich möchte dich herausfordern, diese Woche dir mal jeden Abend folgende zwei Fragen zu stellen. Wenn du sagst, Jesus, mit dir bin ich unterwegs und das ist mein Fokus. Wenn nicht, dann kannst du kurz abschalten, dich entspannen und das den anderen überlassen. Aber wenn du sagst, doch, ich will mit Jesus unterwegs sein, ich bin mit Jesus unterwegs, manchmal blicke ich zurück, manchmal laufe ich zurück, aber grundsätzlich doch ist es das, dann stell dir diese Woche doch mal jeden Abend diese beiden Fragen. Was habe ich heute in die irdische Welt investiert? Und was habe ich heute in die himmlische Welt investiert? Und das bedeutet nicht, dass du dich nicht in Menschen investieren sollst, ihnen helfen sollst, dir für sie Zeit nehmen sollst. Aber wenn ich denke, okay, jetzt habe ich Rasen gemäht heute, sieht das gut aus in dieser Welt, nett, bisschen gepflegter. Aber das ist ganz klar auf dieser linken Seite, investiert in die irdische Welt. Und dann wächst da wieder Gras drüber und das ist dann auch wieder vorbei. Und das hat, wenn ich dann sterbe, bei Gott bin, relativ wenig Relevanz, ob dein Garten, also dein Rasen jetzt so kurz und so voll frei von Moos und was ich allem war oder nicht. Was gibt's noch in deinem Leben? Wenn du mal so einen Tag in der Woche so drüber nachdenkst, wie gestaltest du den und was von denen hat so Ewigkeitswert und was baut man sich auf und meint, es ist so wichtig zu haben und ich brauche das und jetzt wird alles teurer und ich werde weniger haben, wie komme ich damit zurecht und dann was macht es dann mit meinem Leben, mit mir und jetzt kann ich mit das Kostennudeln das Doppelte. Uiuiuiui. Auch das vergeht. Diese ganzen Gedanken über hier durchs Leben kommen, seinen Wohlstand aufbauen, irgendwie sich nett und angenehm machen, all das vergeht und es fragt sich, was investiere ich wo rein und wo sollte ich vielleicht auch mal einen Blick drauf werfen. Deswegen nimm die Fragen mit und mach das mal. Abends überlegen, wie war mein Tag und wo hat etwas, habe ich etwas tun können, was irgendwie mehr Wert hatte als das, was es ja augenscheinlich, wonach es augenscheinlich aussieht. Trotz Erschütterung fest im Glauben. Das ist unsere Themenreihe, in der wir gerade stecken. Und ich habe mich bei der Vorbereitung gefragt, zwischen Sichtbaren und Unsichtbaren, zwischen irdisch und himmlisch, wo fängt da der Glaube an? Ich male jetzt mal. So, das ist jetzt. Das ist jetzt das, was sichtbar ist in deinem Leben. Deine sichtbare Welt. Ich habe gesagt, sichtbar, nicht lesbar. Ja, Paul, kannst du lesen von da? Und dann gibt es aber noch diesen Teil, auch irgendwie in unserem Leben, Spannung, ne? Der unsichtbar ist. Ein Teil von unserem Leben ist sichtbar, ein Teil ist unsichtbar. Und ich frage mich, wo genau würdest du jetzt sagen, fängt der Glaube an? Wo kommt es drauf an, zu vertrauen? Und was bedeutet das eigentlich für mich? Was bedeutet es, an etwas oder jemanden zu glauben? Wie hilft dir das im Alltag? Und warum glaube ich, also ich Martin eigentlich? Warum glaube ich an Gott? Warum vertraue ich diesem ungreifbaren Wesen? Oder andersrum gefragt, kann ich von dir eigentlich erwarten, sag mal so als Pastor, dass du glaubst, dass du an einen unsichtbaren Gott glaubst, den du nicht sehen, nicht hören, nicht anfassen, nicht riechen, nicht schmecken kannst? Und vielleicht sagen einige, ja, da kann ich ja doch alles. Ich finde das gar nicht so leicht, wie wir das immer so sagen, wenn wir als Christen darüber reden und ja, du kannst Gott irgendwie spüren. Ja, wie denn? Mit den 5 Sinnen wird es doch irgendwie schwierig. Ja, in deinen Gedanken. Ja, was heißt das denn? Ja, sind welche Synapsenverbindungen, die da irgendwie dann welche Signale senden? Manchmal ist das gar nicht so leicht, wie wir immer tun. Und ich frage mich, wie geht das eigentlich? Wie kann ich es jemandem zumuten, an so etwas zu glauben, was ich doch so nicht richtig zu fassen kriege? Bei Jesus war das möglich und die Bibel berichtet in meinen Augen glaubwürdig über ihn. Aber ich kann dir heute Gott nicht wie einen Menschen vorstellen. Dann müsste ich so einen Götzen erschaffen, den ich hier hinstelle, ich würde ihn aus Holz machen und dann kann man den anfassen und sagen, so ist Gott, alles klar. Aber das haben wir nicht. Gott ist irgendwie nicht, der ist nicht zu fassen, der ist nicht greifbar und gleichzeitig hat er mich ergriffen und darauf kann ich reagieren. Christen reden mit Gott, als wenn er leibhaftig vor ihnen stehen würde. Ich weiß nicht, ob du schon mal gemerkt hast, dann machen die Augen zu, die falten manchmal die Hände oder auch nicht. Und dann reden sie und tun so, als wenn jetzt da jemand vor ihnen steht und er sie hören könnte. Und sie reden davon, dass sie Gott gespürt haben, dass er irgendwie da ist, dass er sie trägt, dass er zu ihnen spricht oder sich auf andere Art und Weise offenbart. Doch ich kann das doch kaum jemandem beschreiben, oder? Vor einigen Wochen habe ich von dem Geschenk des Glaubens gesprochen. Ich empfinde es wirklich als Geschenk an einen Gott, der nicht zu sehen ist, dessen Existenz ich keinem beweisen kann, glauben zu können. Und wieder zurück zu hier. Wo fängt nun der Glaube zwischen sichtbar und unsichtbar an? Ein anderes Wort für Glauben ist Vertrauen. Was würdest du sagen, ist Vertrauen ein Vorschuss? Oder muss man sich das irgendwie verdienen? Wie ist das in deinem Alltag? Wenn du jemandem vertraust, ist das ein Vorschuss, was du jemandem gibst, oder muss sich jemand das erst irgendwie verdient haben? Ich will das mal illustrieren mit dem Schlagzeuger. Der kommt jetzt mal nach vorne. Den kenne ich ganz gut. Das ist der Henry. Und wenn ich sagen würde, ich vertraue Henry. Und er steht hinter mir. Dann muss es doch möglich sein, dass ich mich vielleicht die Augen zumache und nach hinten fallen lasse, in der festen Überzeugung, dass er mich fällt. Dass er mich
hält.
Ja. Fallen ist beim Judo, ne? Ja. Okay, dann mache ich das jetzt mal. Ich lasse mich nach hinten fallen und ich versuche mal nicht irgendwie nachzurücken oder so. Mal gucken, ob das klappt. Hat jemand eine Telefonnummer? Ja, für einen Krankenwagen vielleicht, genau. Okay, bist du da? Ne? Ja, okay. Ich guck mal nach da. Okay. Okay, ein Applaus für Henry. Ich würde das nicht mit jedem von euch machen. Ich kenne Henry recht lange und ich vertraue ihm. Und da bin ich wieder bei diesem Punkt, wo fängt das denn an? Und ich muss sagen, da gibt es schon so einen Punkt, wo man sich fallen lässt, wo man die Kontrolle aufgegeben hat. Du könntest danach mal jemanden, den ihr gut kennt, der auch kräftig ist, probieren. Moment, wo man Kontrolle aufgibt, bevor man gehalten wird. Und das ist für mich Glauben. Das ist für mich Vertrauen. Aber das hat einen Grund. Da gibt es eine Vorgeschichte zu. Ich vertraue Henry, auch wenn ich nicht sehe und ich sicher weiß, ob er mich auffängt. Aber ich habe schon Erfahrungen mit ihm gemacht. So ist mein Vertrauen eine Reaktion auf diese Erfahrung, die ich gemacht habe, wo ich gemerkt habe, doch, wenn es drauf ankommt, Henry Starr, den kann ich vertrauen. Und so würde ich sagen, dass, ich weiß nicht, hast du sehr, sehr geistlich fromm gesagt, natürlich hier fängt Vertrauen an. Und ist ja auch, kann ja auch so sein, ich bin nicht ganz so weit. Für mich fängt Vertrauen irgendwo hier in diesem Bereich an. Ich habe eine Erfahrung gemacht und ich habe gemerkt, ich werde gehalten, Gott trägt mich. Und diese Erfahrung in dem sichtbaren Bereich, die führt mich dazu zu sagen, jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter und ich sehe jetzt nicht mehr, was kommt und lasse mich trotzdem in Gottes Hände fallen und ich merke, Gott hält mich. Das ist für mich Glauben, so würde ich es beschreiben. Das ist nicht grundlos, da ist etwas, dem ist etwas vorausgegangen, aber das führt mich dazu, Schritte zu gehen, um mich fallen zu lassen, weil ich davon ausgehe, und ich weiß es nicht sicher, aber ich gehe davon aus, ich habe Gott erfahren, er wird mich diesmal auch wieder auffangen. Warum vertraue ich Gott? Warum vertraust du Gott? Und vielleicht tust du es ja auch nicht, ist ja auch okay. Ich vertraue Gott, weil er mir auf irgendeine Art und Weise in dieser sichtbaren, in meiner Welt begegnet ist. Und meine Reaktion darauf ist, ich tue in einer anderen Situation so, als wüsste ich bereits, wie es ausgehen würde. Ich lasse mich fallen. Und jedes Mal, wenn ich wieder spüre, wieder gefallen. Wenn man es jetzt 10-mal machen würde, am Ende würde ich gar keine Angst mehr haben, hier vorne mich nach hinten fallen zu lassen, weil ich immer wieder erfahren habe, Gott, Henry in dem Fall, hält mich. Und so geht es mit Gott auch. Ich kann Schritte mit Gott gehen und es ist gut, Gott ist in diese Welt gekommen, ist mir begegnet, Martin, in meiner Welt, hat mich berührt und es hat mich dazu gebracht, Schritte zu gehen im Glauben, wo ich Gott nicht sehe. Und dann merke ich, boah, er hält mich. Das Abenteuercamp, ganz am Anfang gemacht auf einer Wiese, ich hier neu in der Gemeinde, alle Kräfte mobilisiert, dort haben Mitarbeiter und dann die Frage, kommt irgendein Kind? Das war ohne Anmeldung gewesen, kommt irgendein Kind dahin? Und dann kamen da 30, 40 Kinder auf die Wiese und das war vorher nicht absehbar. Und ich hatte echt Bammel gehabt und es war für mich so ein Glaubensschritt, okay Gott, ich will das mal ausprobieren, du hast mich hier hingeschickt auf diese Wiese, ich mache jetzt mal was und guck mal, ob du mich trägst. Jetzt hatten wir die Lego-Tage. Und ich habe vor ein paar Wochen gesagt, ich habe echt Angst, wie das wird. Obwohl ich schon Erfahrungen gemacht habe mit Gott, habe ich gesagt, ja, wir können das machen und das wird schon alles gut und immer schön motivieren, wir schaffen das. Und trotzdem, ja, wie ist das, wenn keine Kinder kommen oder nicht gegen Mitarbeiter, mit dem Abbau am Ende, wenn wir das nicht hinkriegen. Und Gott war treu, es waren 40 Kinder da, es waren 10 Mitarbeiter da, es waren 20 Abbauhelfer da. Und ich durfte erfahren, wieder so eine Erfahrung, hey, Gott stellt sich zu mir. Gott hält mich. Und ich darf Schritte im Glauben gehen und darauf und erwarten, dass Gott da ist. Ich kann im linken Feld, und ich weiß nicht, wie das so ist in deinem Leben, nur bedingt im Glauben wachsen. Wenn du immer hier bleibst in diesem Bereich, wo alles so unter Kontrolle und sichtbar ist, dann wirst du nur bedingt im Glauben wachsen können. Ich beobachte das bei Menschen am Anfang ihrer Reise mit Jesus, dass Gott unheimlich viel tut in ihrem Leben. Und man denkt so, meine Güte, das wünsche ich mir auch mal wieder. Und ich will nicht diese Sehnsucht aufgeben. Und trotzdem frage ich mich nach einem Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, mit denen ich mit Jesus unterwegs bin, ist es vielleicht nicht mal dran, mal hier einen Schritt zu gehen und zu sagen, Gott hat mir so viel Gutes getan. Jesus hat mich in so vielen Situationen meines Lebens getragen. Ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter und ich kann es nicht mehr fassen. Und ich lasse mich fallen in Vertrauen, dass das, was ich bisher erlebt habe, auch jetzt tragen wird. Und so können wir Schritte mit Gott gehen und wir können Glaubenserfahrungen machen und merken, er ist da, er hält mich. Dazu möchte ich ermutigen, mal in diesen Bereich zu kommen, wo es heißt, jetzt muss ich Vertrauen. Jetzt kann ich es nicht mehr erfassen, nicht mehr ergreifen. Wenn ich allein auf das Sichtbare schaue, wenn ich nur da verhaftet bleibe, dann wird mein Glaube erschüttert werden, wenn dieses Sichtbare, vielleicht mein Wohlstand oder meine Freiheit, mein Leben, meine Gesundheit, wenn das erschüttert wird, dann wird mein Glaube erschüttert. Aber wenn ich lerne, Gott zu vertrauen in den Widrigkeiten des Lebens, an ihm festzuhalten, dann wird mein Glaube fester werden, dann wird er Bestand haben, auch wenn es um mich herum alles zusammenbricht. Paulus ist für mich ein Glaubensheld. Ein Glaubensheld, der im Gefängnis Briefe voller Freude schreiben kann, weil die Umstände ihn nicht länger bestimmen. Jetzt die Frage, warum glaubst du, wenn du denn glaubst? Warum glaube ich, Martin? Ich glaube, weil mich die Bibel, Gottes Wort, bewegt. Sie berichtet von Jesus und ich habe mich entschieden, der Bibel und dem, was sie über Jesus sagt, zu vertrauen. Und wenn mein Vertrauen in die Bibel erschüttert wird, das habe ich erlebt in den letzten Jahren, wenn ich da mal ins Zweifeln komme, dann merke ich, mein Glaube fängt an zu rütteln und da wird es mir schwierig. Aber ich habe mich entschieden, doch, ich vertraue diesem Gott. Und je mehr ich darin lese über die Jahre und über ihn erfahre, desto fester wird mein Glaube. Und dann probiere ich das aus in meinem Leben, in meinem Alltag. Und ich gehe glaubensvolle Schritte und sage, ich vertraue dir, Gott, dass das was wird, auch wenn man das noch nichts von sehen kann. Und ich erlebe, wie das Wirklichkeit wird, wie Gott da ist. Ich lasse mich fallen, manchmal etwas zögerlich, doch noch so einen Zwischenschritt. Aber ich erlebe, wie Gott mich hält. Und ich möchte dich ermutigen, Schritte zu gehen und zu merken, Gott hält dich. Wochenchallenge. Heute Abend kannst du anfangen. Was habe ich heute in die irdische Welt investiert? Was habe ich heute in die himmlische Welt investiert? In die himmlische Welt zu investieren, heißt, sich im Vertrauen auf Gott fallen zu lassen.